Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück auf dem MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Heute sind wieder Anne.
Schönen guten Tag.
Und Daniel.
Hallo.
Und meine Wenigkeit dabei. Ja, wir sind schon bei der Folge 107. Wir nähern uns der 200. Langsam, aber wir nähern uns.
Ganz genau.
ja, die Playoffs sind voll im Gange. Mit durchaus auch spannenden Spielen. Darüber werden wir heute berichten. Auch ein paar trennenreiche Spiele. Zudem gab es einige neue News rund um die MLS, beziehungsweise durch Trainer und Spieler. Und darüber werden wir auch ein bisschen quatschen. Und mit dem fangen wir auch gleich an. Denn, ja, bei den Trainern hat sich einiges getan im Trainerkarussell. Toronto versucht es noch einmal mit einem neuen Trainer und wahrscheinlich auch mit einem mal guten Trainer, wenn man so davor Amas anguckt. Denn sie haben Bob Bradley verpflichtet, der bei LAFC seinen Vertrag eben nicht aufgelöst, aber glaube auch nicht verlängert hat und jetzt in Toronto bei seinem Sohn Michael es versucht. Wie seht ihr den Wechsel?
Naja, als ich es gelesen habe, hat es mich irgendwie so an den klassischen E-Jugendtrainer erinnert, der Trainer ist und sein Sohn dann im Verein spielt. Natürlich auch schöne Captain-Binde hat und natürlich mehr oder weniger der Star schlechthin ist. Jetzt in dem Fall klar, Bob Bradley ist gefühlt 100, Michael Bradley ist gefühlt 70. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Konstellation ist, gerade auf Profiniveau.
Vom Aussehen her würde ich immer denken, dass Bob Bradley einer von den Trainern ist, die spontan auch selbst nochmal aufs Feld rennen können und dann einfach den Spielertrainer machen. Aber ja, im Prinzip, ich glaube, er kann gar nichts verlieren. In L.A. kann er eine Menge verlieren. Also da kann er auf jeden Fall sein Standing verlieren. Von daher fand ich das gar nicht jetzt so sehr überraschend, dass man sich dann da geeinigt hat, dass er geht. Sicherlich gab es da für ihn schon das Angebot aus Toronto, deswegen gab es da mit Sicherheit auch so diesen Einigungswunsch. Und naja, er trifft da jetzt erneut auf seinen Sohn. Er hat ihn ja schon mal trainiert. Von daher könnte das eine ganz interessante Kombination werden, je nachdem, wie Michael Bradley in die Saison dann spielen wird.
Ich sag ja, Starspieler und Captain.
Ja, na klar, aber wie er körperlich sozusagen durchhalten kann, ob er sich verletzt, ob er kontinuierlich so weiterspielen kann. Er ist ja, muss man auch sagen, in den letzten Jahren immer noch mit eines der Aushängeschilder von Toronto gewesen. Und mal schauen, ob er das beibehalten kann oder ob sich das jetzt dann auch ändern wird.
Ich glaube erstmal, sein Vater muss ihn jetzt erstmal richtig motivieren, weil ich habe ja so gelesen von Toronto-Fans, dass Michael jetzt nicht so stark war letzte Saison und die für das Geld, was er verdient, sehr schwach fanden. Deswegen muss man mal gucken, ob er da nochmal gegen Ende seiner Karriere nochmal so einen Leistungsschub bekommen kann. Und ja, ich bin auch gespannt, was dann LAFC macht von der Trainernachfolge. Dürfte auch sehr spannend sein. Ich glaube, die wären gern auch mit Bob Bradley weitergegangen. Für Toronto kann es eigentlich nur besser werden. Ich glaube sogar, da hat auch war es der Besitzer oder war es der General Manager, der noch Toronto verlassen hat? Das weiß ich jetzt
gar
nicht.
Der GM hat gewechselt. Das war ja vorher genau, Andy Curtis, der ist raus und jetzt haben sie einen neuen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war.
Also das, und Curtis war ja bei den Fans auch sehr unbeliebt. Also hat man da einen kleinen Neuanfang in Toronto. Und ich habe auch letztens etwas gelesen, was ich nicht glaube, was passieren wird, zumindest nicht nächste Saison. Aber Toronto ist auch sehr stark an Lorenzo Insigne interessiert, der bei Neapel aktuell spielt. Auch wieder ein kleiner, quirliger, offensiver, italienischer Mittelfeldspieler. Da gibt es vielleicht kleine Flashbacks zu Chiovinco. Zu Chio und ja, mal gucken. Würde passen zu Toronto, aber ich glaube nicht, dass er schon diese Saison wechselt.
Aber um nochmal kurz auf die Leistung von Michael Bradley zu sprechen zu kommen, also dass die Toronto-Fans da jetzt mit seiner Leistung nicht einverstanden sind, fühle ich bei, was verdient er, ich glaube 1,3 oder 1,5 Millionen Euro, Dollar, nicht Euro. Aber man muss auch dazu sagen, das ganze Team dürfte nicht überzeugt haben, weil wenn du als Vorletzter in der Eastern Conference abschließt, dann war von allen eigentlich die Leistung nicht so, wie sie hätte sein sollen. Von daher, ob das jetzt wirklich seine schwächste Saison war, sei dahingestellt.
Ja, immer ein kleines Teamkollektiv. Ja, dann einen weiteren Trainerwechsel gab es auch bei Chicago. Die haben jetzt nämlich Ezra Hendrickson verpflichtet. Ein durchaus interessanter Trainer. Er hat bis jetzt noch nichts Großes trainiert. Er war Co-Trainer bei St. Vincent und die Grenadinen, LA Galaxy, bei den Sounders und bei Columbus. Und er war mal ganz kurz bei Tacoma Defiance Coach, also Chefcoach. Aber ja, mal gucken, so als auf der ganz großen Bühne hat er sich jetzt noch nicht beweisen können. Da bin ich echt gespannt, was der dann da so reißen wird bei Chicago.
Naja,
viel verlieren kann er ja nicht.
Chicago als ganz große Bühne bezeichnen ist bisschen makaber in meinen Augen. Von daher.
Aber die MLS ist doch die ganz große Bühne, Daniel.
Ja, ich weiß. Nein, also wie gesagt, du hattest recht, hat ja bislang, klar, er hat MLS-Erfahrung, aber halt nur als Co-Trainer und Assistenztrainer und bislang nur Tacoma trainiert. Von daher wird sich das zeigen, das ist halt einfach der nächste Schritt in seiner Karriere. Aber ich denke, er ist bereit dazu, Chicago zu trainieren. Playoffs, weiß ich nicht, ist ja nochmal ein anderes Kapitel, aber ich denke, er ist nochmal eine Steigerung zu Vicky.
Ich finde auch, dass das eigentlich ein ziemlich cooler Move von Chicago endlich mal wieder war. Dass sie jemanden genommen haben, wo man jetzt eventuell nicht die höchsten Ansprüche stellt, eben weil man selbst weiß, dass er bisher noch nicht als Head Coach irgendwo gearbeitet hat oder länger gearbeitet hat. Aber er hat als MLS-Spieler hatte Erfahrung, als Trainer hat er zumindest als Co-Trainer Erfahrung gesammelt. Von daher ist es ja eine ganz interessante Konstellation. Einige Spieler, die Älteren, haben ihn vielleicht in Ansätzen mal noch sehen können. Und ansonsten hat er Perspektiven von verschiedenen MLS-Teams sammeln können und geht da jetzt mit einer ganz eigenen Erfahrung ran und macht es vielleicht auch mal ganz anders. Bei Chicago wird dann natürlich die Frage sein, wie stellen sie das Team generell auf? Also wen holen sie sich noch dazu? Wen verkaufen sie oder bei wem verlängern sie den Vertrag nicht? Weil ja innerhalb des Teams an sich auch irgendwie noch massive Baustellen sind und da ja, kann auch der Trainer dann nicht viel regeln, wenn das Team schlecht aufgestellt ist.
Ja, auf alle Fälle sehr interessant. Und wie gesagt, eben Chicago kann halt echt nicht viel verlieren und vielleicht überrascht er ja als Head Coach. Und ich glaube, wenn er jetzt mal nochmal eine relativ enttäuschende Saison macht, so, dann wird es vielleicht in der ersten Saison nicht ganz so tragbar sein. Ich glaube, man wird ihm ein bisschen Zeit auch geben wollen. Hoffe ich mal. Von dem her, ja, man verbrennt da nicht so viel wie jetzt mit irgendeinem teuren, namenhaften Coach. Und dann am Schluss hat man vielleicht, ja, sowas wie bei Robin Fraser zum Beispiel bei Colorado oder so, einen guten Trainer, den niemand auf dem Schirm hat.
Und was will man in Chicago schon groß verlieren? Also klar, ja. Man hat in dieser Saison das wahrscheinlich eigentliche heimliche Ziel des Clubs nicht erreicht, dass man den Wooden Spoon gewonnen hat, um das letzte Team in der Gesamttabelle zu sein. Da war leider Cincinnati einfach viel besser für aufgestellt, Toronto war auch nochmal besser aufgestellt. Aber also wenn das ihr Ziel ist, dann erreichen sie das auf jeden Fall. Wenn sie jetzt das Ziel auf Playoffs setzen, das halte ich eher auf unrealistisch. Da kommt es dann wirklich drauf an, wie sie das Team jetzt aufstellen.
Mal wieder aufstellen. Ich glaube, da gab es auch schon auf der Abgangsseite einen Abgang. Ich glaube, Ali Seda oder so soll in die Schweiz wechseln. Gab es Gerüchte. Den hat man auch erst vor einem Jahr geholt. Junge, starke argentinische Außenspieler. Ja, mal gucken, wer dann da so geht. Er würde ja auf alle Fälle auch ein bisschen Geld einspielen in die Kassen. Ja, kann man gespannt sein, was sich da nochmal tut auf der Teamseite. Und dann, wird uns Chicago vielleicht alle überraschen. Oder auch nicht. Genau, was ich vorhin noch vergessen habe zu sagen, Bob Bradley ist ja nicht nur Head Coach, sondern auch Sporting Director, habe ich gelesen. Also, ja, eine Doppelfunktion sozusagen. Und dann, kommen wir mal zu den Spielern. Da gab's etwas, da gibt's ein bisschen Freude, glaube ich. Vor allem bei Anne. Denn Nani verlässt die MLS. Nach 3 Jahren Orlando hat er jetzt angekündigt, er wird das Team verlassen. 84 MLS-Spiele hat er, 31 Tore, 17 Vorlagen. Anne, wo ist der Jubel?
Ich habe sofort einen anonymen Dankesbrief an Orlando geschrieben. Und sie haben auch sofort darauf geantwortet und geschrieben, danke, Anne. Also, ich finde super, dass er weg ist. Ich fand ihn für Orlando überhaupt nicht bereichernd. Ich fand ihn oftmals einfach wie so einen schweren Klumpen, der da an Orlando hing, dass da viel mehr Perspektive noch drin gewesen wäre für dieses Team, wenn sie einen DP gehabt hätten, der nicht so die Show auf sich ziehen will, sondern der einfach fürs Team kämpfen will. Das hat Nani natürlich an manchen Stellen auch mal gemacht, aber an anderen Stellen und leider eben auch an sehr wichtigen Stellen hat das nicht getan. Und dann kassiert man halt in den Playoffs in der letzten Sekunde ganz doof das Gegentor und fliegt aus den Playoffs, so wie in der letzten Saison. Von daher ist das ja der einzig richtige Weg jetzt, damit das Team sich noch besser weiterentwickeln kann.
Ich bin auch sehr gespannt, wen die jetzt holen werden als DP. Bis jetzt waren ja immer große Namen im Spiel. Davor war es Kaká, jetzt halt ein Nani. Aktuell spielt ja auch noch ein Alexandre Pato, den man vielleicht auch vom Namen her kennt, der leider von den Verletzungen nicht das erreicht hat, was er vom Talent her erreichen hätte können. Aber ich glaube, man kann sich darauf einstellen, dass da auch wieder ein etwas größerer Name nachfolgen wird. Oder glaubt ihr, die werden es erstmal mit kleineren DPs, aber von DPs mit nicht so bekannten Namen eventuell aus Südamerika versuchen?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich meine, der Vorteil ist bei den aus Südamerikanern, es hat in der Vergangenheit gezeigt, dass es bei manchen Teams funktioniert, dass es wirklich Spieler sind, die kämpfen fürs Team und spielen fürs Team. Und Nani hingegen, muss man es leider als Negativbeispiel nehmen, war halt, wie Anne schon gesagt, halt das komplette Gegenteil, der halt eher egoistischer geprägt war. Klar, du kannst jetzt den nächsten DP aus Europa nehmen, schauen, wessen Vertrag läuft aus zu Ende der Saison 2022 und den dann verpflichten. Ob das das Rätsel der Lösung ist, weiß ich nicht. Vielleicht muss man mal tatsächlich den südamerikanischen Markt durchforsten und dort einen Spieler verpflichten und es mal einfach riskieren.
Die Frage ist, kann Orlando so schnell einen Spieler wiederfinden, der nur 4 Buchstaben hat?
Ich glaube, in Brasilien gibt's gute Chancen, Anne.
Ja, vielleicht.
Na, zur Not kommt... Ah, nee, das sind 5 Buchstaben, verdammt. Naja, gut. Wir werden sehen. Wetten könnt ihr bei uns auf den Social-Media-Accounts abschließen. Dann werden wir mal gucken. So sehr sich Anne jetzt auch gefreut hat, wird sie jetzt vielleicht auch weinen. Denn Kyle Duncan wechselt ablösefrei von den New York Red Bulls nach Belgien zu Ostende. Anne.
Ja, er wollte weg. Das war kein Geheimnis. Und klar nimmt er dann jetzt die Chance, wenn der Vertrag endet. Kyle Duncan ist ein Spieler, der kommt tatsächlich auch aus der Akademie der New York Red Bulls, hat zwischenzeitlich dann noch studiert, ist dann aber wieder zurück zu den New York Red Bulls gekehrt und verlässt den Club jetzt nach all den Jahren. Ich glaube, der ist jetzt, wie alt ist er jetzt?
24.
Seit 2015 ist er in der Akademie gewesen, also sind schon so ein paar Jahre. Fand ich immer ein wichtiger Faktor, hinten auch in der Verteidigung, ein sehr stabiler Faktor. Mir macht eher ein bisschen Sorge, was sie jetzt stattdessen planen, dass sie nämlich Tom Edwards behalten wollen, der ja als Laie dort ist, aktuell noch, von dem ich aber nicht ganz so überzeugt war. Also ich fand da Kyle Duncan immer viel sicherer als einen Tom Edwards. Aber gut, vielleicht entwickelt er sich ja in der Saison auch noch. Es gab ja auch andere Spieler, bei denen das einfach ein bisschen gedauert hat. Und wie Kyle Duncan dann in Belgien zurechtkommen wird, müssen wir abwarten. Auch da haben die Red Bulls schon Erfahrung gemacht, dass es Spieler gab, die super schnell dringend nach Belgien wechseln wollten und den jetzt plötzlich bei anderen MLS-Teams spielen, weil sie sich in Belgien nicht durchgesetzt haben. Mal abwarten.
Hust, Lawrence, hust. Vor allem bei Ostende, die kämpfen ja auch gerade um Abstieg ein bisschen im Abstiegskampf. Kann auch spannend werden, wenn sie absteigen sollten. was eigentlich aber die Kaderqualität nicht hergibt. Ja. Was ich aber auch mich frage, man ist ja, oder Edwards ist ja bis jetzt dann der Einzige auf der Position, oder? Man wird doch da bestimmt noch was Verstärkung holen. Oder ja, hat man wieder irgendeinen Jugendspieler?
Jugendspieler gibt's mit Sicherheit einige, aber zuletzt haben sie ja gar nicht so sehr auf die Jugend gesetzt, also jetzt in dieser Saison zumindest. Mhm. Von daher gehe ich schon fast davon aus, dass sie sich dann da noch jemanden holen. Und dann hoffe ich natürlich, dass das auch eine Granate ist, auf die man sich da verlassen kann. Damit, da so ein bisschen Stabilität hinten bleibt. Zuletzt war es ja sehr souverän, auch mit einem starken Torwart hinten drin. Aber das soll natürlich auch in der nächsten Saison so bleiben.
Dann werden wir mal schauen. Ja, dann hätte ich gemacht, machen wir einen kurzen Break. Und dann hören wir uns gleich wieder.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
So, wir sind zurück, nachdem wir uns off-topic, abgesehen von der MLS, ein bisschen aufgeregt haben über die Bundesliga, kommen wir zurück zur Major League Soccer. Ja, bevor wir zu den Playoff-Partien kommen, gibt's noch eine Sache kurz zu erwähnen, denn bei LA Galaxy ist auch der General Manager gegangen, nämlich Dennis de Klöße, oder Klöße, keine Ahnung, der wird jetzt CEO von Feyenoord Rotterdam in den Niederlanden. Also auch dort tut sich etwas in der Position. Ich glaube, die Klöße ist 2018 oder so zu Galaxy gekommen. Also mal gucken, was sich da noch tut.
Ich hoffe, er kennt sich gut mit Graffiti aus, wenn er dahin wechselt.
So verschmutzt wie LA stellweise ist, denke ich das ja. Aber klar, ich meine, vielleicht gibt er den Ultras eine Runde aus.
Man weiß, aber das macht, ja, ich glaube eher nicht, weil Galaxy ist doch so schickimicki und dann, aha, mal gucken, ob das kein Kulturschock wird. Ja, dann kommen wir jetzt zu den Playoffs. Die erste Playoff-Partie war am 20.11., damals vor langer Zeit, Philadelphia gegen die New York Red Bulls. Philadelphia gewann 1-0 nach Verlängerung. Anne, du hast das Wort.
Ja, war unverdient. Schiedsrichter war kompletter Müll. Also, nee, so schlimm war er jetzt nicht, aber er hat das Spiel zwischenzeitlich einfach komplett aus der Hand verloren, indem er dann da komplett random irgendwelche gelben Karten verteilt hat. Und in anderen Situationen, die schon deutlich gelb sind, hat er dann keine gegeben. Das hat einfach so gar keinen Sinn ergeben. Weshalb es Müll war, war einfach, weil es eine ziemlich eindeutige Szene gab, in der es einen Elfmeter hätte geben müssen, in dem Fall für die Red Bulls. Der ist nicht gegeben worden. Der Schiedsrichter hat sich noch nicht mal den Videobeweis angesehen, sondern einfach weiterspielen lassen, obwohl da ziemlich eindeutig sogar zwei Spieler innerhalb des Strafraums oder zumindest einer Strafraumgrenze der erste Hand hatten. Und dann wäre die Partie wahrscheinlich eine ganz andere gewesen. So ging es in die Verlängerung. Und in der Nachspielzeit der Verlängerung fiel dann wenige Sekunden vor Schluss das Tor für Philly. Ich muss sagen, dass die Leistung von Philly da auch nicht krass war und ich gehe ehrlich gesagt davon aus, wenn sie so weiterspielen, wie sie da in dem Spiel jetzt gespielt haben, dann werden sie nicht viel weiter in der ML oder in den Playoffs kommen. Einfach weil, also das war ein eindeutiges 0-0-Spiel, eigentlich waren alle schon auf das Elfmeterschießen dann vorbereitet und war dann irgendwie ein bisschen kacke so. Vor allem, wenn man bedenkt, dass halt zuvor ein Elfmeter nicht gegeben worden ist. Der war in der regulären Spielzeit. Das Tor war ja das späteste Tor in der MLS-Geschichte. Also so spät ist noch nie ein Tor geschossen worden. Ja, bitter. Aber Philly wird demnächst rausfliegen, dann ist es auch erledigt. Mehr kann man dazu gar nicht mehr sagen.
Gut, Aus neutraler Sicht muss ich schon sagen, dass das Spiel ziemlich ausgeglichen war. Es war halt ein typisches Unentschieden 0-0-Spiel. Ja, den Elfmeter muss er pfeifen und der Schiedsrichter, das war wirklich ein schräger Vogel. Ich glaube, Fotis Batsakos oder so hieß er, war das. Ja, also, keine Ahnung. Ich habe den noch nie in der MLS irgendwie gesehen. Mir ist er noch nie aufgefallen. Und so wie der rumrennt und rumhantiert, hätte er mir eigentlich schon auffallen müssen. Der war echt ein bisschen schräg.
Hätte mal Tobias Schieler gepfiffen.
Ja, es ist echt komisch. Aber man muss sagen, das Tor von Jakob Klesens war echt schön anzusehen. Der Schuss war echt nicht von schlechten Eltern. Ja, falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch echt gerne mal an. Genau. Dann, oder Daniel, hast du noch was zum Spiel?
Ich habe währenddessen Bremen gegen Schalke geschaut. Wir können uns auch gerne darüber unterhalten, weil...
Ach, da war ja
was. Gab es einen strittigen Elfmeter.
Wir gehen zum nächsten Thema.
Gehen wir zu deinen Kansas.
Gehen wir zu Kansas, genau. Sie spielten danach am Abend gegen die Vancouver Whitecaps. Anne wurde ein weiteres Mal sehr stark enttäuscht, aber sie wollte ja nicht auf mich hören. Brian White war einfach scheiße. Kansas gewann 3-1. Sheldon hat in der 17. Minute die Führung gemacht, nach einer schönen Vorlage von Susi. In der 39. gab es dann den Ausgleich durch einen Elfmeter von Dayome. War ein Handspiel, ja, kann man schon pfeifen, die Hand hat da eigentlich auch nichts zu suchen. Dann gab es kurz vor der Halbzeit in der Verlängerung, also in der, glaube ich, dritten Minute oder zweiten Minute in der Verlängerung von der ersten Halbzeit, hat dann Nicolas Isimadmirin das 2-1 gemacht. Und dann in der 58. hat Graham Susi mit einem schönen Schuss, der auch recht ansehnlich war, oder was heißt recht ansehnlich, der war einfach geil, das 3-1 gemacht. Es war so auf, ja, leicht schräg aus 20, 22 Metern, einfach mal voll abgezogen in den Winkel rein. Absolut sehenswert. Auch das Tor solltet ihr unbedingt mal anschauen. Ja, sonst kam eigentlich nicht viel von den Whitecaps, wenn ich so rechne. Also Kansas war meiner Meinung nach schon dominanter von den Chancen her. Vom Spielerischen war es ziemlich ausgeglichen. Aber Kansas hatte halt einfach mehr den Zug aufs Tor und war ein bisschen, ja, griffiger oder wollte den Sieg etwas mehr, hatte ich das Gefühl. Und was ich auch eigenartig fand, ist, dass ein irischer Schiedsrichter gepfiffen hat, Alan Kelly.
Aber der ist ja kein Unbekannter, den kennt man eigentlich.
Nö, aber er pfeift halt auf der ganzen Welt und deswegen, ja. Ich find's halt immer ein bisschen, ich weiß nicht, wieso man da keine einheimischen Schiris nimmt aus Kanada oder aus den USA. So, aber ja, er hat schon ein paar Mal MLS gepfiffen. Ich glaube hauptsächlich auch nur Playoffs, meine ich.
Ich denke, es lag einfach daran, dass es zwei Länder waren, also zum einen Kanada, zum anderen USA, und dass man da in gewisser Weise Neutralität halten wollte.
Ja.
Aber man muss sagen, Alan Kelly hat dann gut Fahrtengeld bekommen.
Das stimmt, das muss hoch sein. Ja, aber normalerweise muss ein Schiedsrichter allgemein eh immer Neutralität beweisen. Ja.
Das definitiv, aber
ja, ich verstehe den Punkt
schon, ja. Länderspielen. Wird ja auch kein Deutschland gegen Niederlande pfeifen.
Nee, das nicht.
Was mir bei den Whitecaps aber aufgefallen ist, ich fand jetzt nicht, dass Brian White scheiße war, sondern das Problem war, dass er einfach quasi gar nicht zu sehen war. Aber das war, fand ich, so ziemlich der Rest des Teams auch nicht. Also klar, man hat dieses eine Tor gemacht, aber das kam irgendwie eher aus einem Elfmeter zustande. Und so richtig viele gute Chancen hatten sie jetzt nicht. Die Verteidigung hinten stimmte nicht, deswegen hat man da ja auch zur Halbzeit nochmal fleißig durchgewechselt. Vorne der Sturm stimmte irgendwie nur, naja, zu einem gewissen Punkt. Das Mittelfeld war auch nicht so hundertprozentig aufgestellt. Also man hatte einfach viel zu viele Fehler schon viel zu früh gemacht und konnte vorne die Stürmer nicht vernünftig bedienen. Und dann ist es auch klar, dass man am Ende da verdient auch das Spiel verliert.
Ja, ich weiß nicht, ob es die Nervosität der Playoffs war, weil so oft kommen die Whitecaps jetzt da auch nicht rein. Ja, aber genutzt haben sie es jetzt irgendwie nicht und ich glaube, da hat dann einfach die Erfahrung der Playoffs von Kansas dann den entscheidenden, ja, den ausschlaggebenden Punkt gemacht. Ja, dann geht's weiter am Sonntag mit einer Partie, die ich jetzt nicht gesehen habe, worüber ich jetzt auch nicht traurig bin. New York City FC gegen Atlanta United. Ging 2-0 für New York aus. Ich glaube, Castellanos und Callens haben getroffen. Hat das Spiel jemand von euch gesehen?
Nö, nur die Highlights.
Die Highlights habe ich auch. Daniel, hast du es gesehen?
Ich muss gerade überlegen, aber ich glaube, nein.
Okay. Ja, dann erzähle ich jetzt mal nur kurz, was da halt so ist. Castellanos hat in der 49. 1-0 gemacht, in der 53. kam das 2-0 von Callens. Das heißt, man hat Atlanta ziemlich schnell in kurzer Zeit in die Knie gezwungen. Vom Spielerischen her kann ich jetzt nur mal schauen, so von den Statistiken her sieht es auch ziemlich ausgeglichen aus. Vielleicht war New York auch ein Ticken stärker, aber war jetzt kein großer Unterschied. Das war einfach diese kurze Zeit, wo die zwei Tore fallen, wo halt Atlanta wahrscheinlich gepennt hat. Aber gut, mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen.
Was sehr symbolisch für dieses Spiel auf jeden Fall steht, ist, wer wurde Spieler des Spiels? Shawn Johnson, der Torhüter von New York City FC. Also, mal gucken. Sie treffen dann jetzt auf ein Team, wo ich hoffe, dass das andere Team gewinnt und dann ist auch dieses Kapitel beendet.
Dann gab es am Abend eine spannendere Partie, nämlich die Timbers gegen Minnesota United. Die Timbers gewannen dort auch 3-1. Habt ihr das Spiel gesehen?
Ja.
Nein.
Dann, Anne, darfst du was sagen dazu.
Also ich fand, an sich war das Spiel, ich würde jetzt nicht sagen ausgeglichen, weil schon man den Eindruck hatte, dass die Rapids da eigentlich ein bisschen stärker waren. Aber an sich war es relativ ausgeglichen.
Die Rapids?
Ja, genau. Also ich fand schon die
Wir Rapids... Wir reden Timbers gegen Minnesota.
Ach so, ach, das war das andere Spiel. Nee, das habe ich nicht gesehen. Aber da ist auch klar, gab nur ein stärkeres Team, das Heimteam von der Easy Team.
Ja, genau, die Timbers, die mussten dann später gegen die Rapids spielen. Da kommen wir dann gleich dazu. Aber ja, Minnesota ging erstmal 1-0 in Führung durch Frakapane in der 11. Minute. Und dann kurz vor der Halbzeit hat dann Mabilia, dieser Name echt, ausgeglichen. Und dann gab es nach der Halbzeit noch einen Doppelpack von Sebastian Blanco. Und somit stand das 3-1. Ein gewisser Fan, den ihr auch kennt, Sepp, war hier nicht so amused über den Vorgang. Aber er hat zu mir auch gesagt, er war nicht überrascht. Ihm war das irgendwie auch klar, weil Minnesota der Saison über nicht so stark war, dass die da jetzt nicht so viel reißen werden in den Playoffs. Auch die Timbers waren das ganze Spiel über auch das bessere Team eigentlich. Von dem her, ja, kann man nur hoffen, dass es für Minnesota nächste Saison besser läuft. Die Qualität ist auf alle Fälle da. Dann Nashville, Orlando. Wer hat's gesehen?
Das war doch mitten in der Nacht.
Ja, niemand.
Das muss man echt sagen. Also diese Anstoßzeiten, ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, aber Samstag, Sonntag waren ja richtig humane Zeiten. Ich glaube, um 21 Uhr oder 21.30 Uhr und das zweite Spiel war halt dann um 11:30 Uhr, also 2:20 Uhr, 23.30 Uhr so. Und dann am Mittwoch, die Partie Nashville, Orlando und Sounders Salt Lake kamen um, was weiß ich, 2 und 4 Uhr oder irgendwie so. Also richtig bescheuert und das auch noch an einem Mittwoch. Also ja, hat die dementsprechend keiner gesehen. Nashville gewann 3-1 gegen Orlando. Hani Mukhtar hat einfach einen Doppelpack wieder gemacht. Also der Typ, der ist, ich weiß nicht, was er genommen hat, aber es wirkt. Und Curtis hat dann doch das 3-1 in der 4. Minute der Nachspielzeit am Schluss noch den Deckel drauf gemacht. Orlando ging mit Dyke noch 1-0 in Führung in der 14. Minute. Im Großen und Ganzen war Nashville einfach das stärkere Team. Sie waren griffiger vorm Tor wie Orlando. Wenn ich mir jetzt so die Torschüsse angucke, war es ziemlich ausgeglichen. Mehr kann ich jetzt da auch nicht sagen.
Was aber auch klar ist, Nashville hat nur deshalb gewonnen, weil sie dann irgendwann auf die Idee gekommen sind, sie müssen ihren wichtigsten Spieler einwechseln. Das war in der 91. Minute. Haben sie Dex McCarthy rausgenommen und den Spieler des Teams überhaupt erst reingenommen. Alex Mule dürfte auch noch spielen für 2 Minuten.
Fußballgott.
Ja, ohne Mule wäre das 3-1 nicht gefallen.
So ist es, das genau. Ist, der hat doch nochmal die Decke festgemacht.
Weil Orlando war kurz vor Schluss drauf, das 2-2 zu machen. Die waren kurz davor und dann kam Juhl rein und dann Schockstarre 3-1.
Ja.
Das ist, ja, der gut ausgespielte Joker. So, und dann kommen wir zur letzten Partie. Seattle gegen Salt Lake. Es war ein Elfmeterschießen. Ich möchte es nicht tun, aber ich glaube, ich muss es. Daniel, du hast das Wort.
Vielleicht müssen wir davor kurz einer anderen Person das Wort geben. Der liebe Michi aus der letzten Folge hat, nachdem Daniel in der letzten Folge immer sich sehr klein mit Hut gehalten hat, hat er eine Sprachnachricht aufgenommen. Ihr findet sie und könnt sie jetzt dann direkt gleich mal hören, bitte.
Hallo, lieber Daniel, hier ist Michi. Ja, ich möchte dir als Sounders-Fan zu dem super Spiel gratulieren, das die Sounders da abgeliefert haben gegen RSL in der ersten Runde. Ich meine, da war Tempo vorhanden, ja, Kreativität, ja, einfach alles. Und ja, und am überragendsten war die Kunst, gegen eine Mannschaft zu verlieren, die es in 120 Minuten nicht einmal schafft, aufs Tor zu schießen. Naja. Ich sag mal so, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Und so hat RSL das halt an diesem Abend gemacht. Hat ein bisschen die Kräfte geschont für das Spiel gegen Sporting Kansas City in der nächsten Runde. Und ja, ne, damit man da ausgeruht in das nächste Duell geht, was dann hoffentlich auf Augenhöhe stattfindet. Und ja, wie gesagt, aber jetzt ist ja Winterpause. Jetzt kann am Kader für die nächste Saison gefeiert werden. Und ja, dann hoffe ich mal, dass der Home Opener nächste Saison in Salt Lake City ein wesentlich spannenderes Spiel mit mehr Highlights wird. Ja, ne, wie gesagt, sei nicht traurig. Ne, nächstes Jahr ist auch wieder eine Saison. Und liebe Grüße.
So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe kurz noch mein Sporting-Trikot geholt, einfach aus Gründen. Ja, lieber Michi, ich habe das Spiel angeschaut und ich weiß nicht, wie es passieren konnte. Also, ich habe erst ab der 60. Minute, glaube ich, eingeschalten, weil ich davor geschlafen habe. Und habe dann nur bis zur 120. Minute geschaut, weil ich danach zur Arbeit musste. Und habe dann auf der Arbeit noch das Elfmeterschießen angeschaut. Aber ich hätte heulen können. Ich meine, du darfst, und egal wie der Spielverlauf ist, gegen ein Team, was in 120 Minuten keinen Torschuss hat, nicht verlieren. Das darf dir einfach nicht passieren. Dass dann im Elfmeterschießen halt ein Schuss nicht reingeht oder gehalten wird, ist halt einfach scheiße ärgerlich. Da kannst du keinen Vorwurf machen, außer dem Schützen, der verschossen hat. Aufs Elfmeterschießen bezogen, über die 120 Minuten hinweg, musst du einfach ein Tor schießen, wenn du dermaßen dominant bist. Aber ist nicht passiert, von daher muss ich auch sagen, dass die Niederlage in gewisser Weise in Ordnung geht. Klar, Salt Lake hat kein gutes Spiel gemacht, wird es auch schwer gegen Sporting, aber wenn du die Chance nicht machst, dann kriegst du heute Quittung dafür. Das war immer im Fußball so. Von daher wünsche ich natürlich Sporting nur das Beste. Meinetwegen auch Salt Lake. Hauptsache die Drecks Timbers kommen nicht ins Finale rein. Also alles andere ist mir wirklich egal. Ich meine, derjenige, der die Timbers schlagt, darf meinetwegen den Titel in den Nachthimmel strecken.
Okay,
Kansas gibt sich Mühe. Außer es ist Nashville im Finale.
Was ich ein bisschen witzig fand, war, dass Calvin Booth, derjenige von Seattle war, dessen Schuss dort gehalten wurde. Der Spieler stammt ursprünglich mal von den New England Revolution aus dem Kader dort, ist dann irgendwann nach Seattle gewechselt und hat aber an sich ein sehr solides Spiel gemacht und hat sich darüber auch selbst extrem geärgert, dabei konnte da jetzt auch gar nicht so viel für, ich fand den jetzt nicht wahnsinnig schlecht geschossen. Und ich hatte zu Michi noch gesagt, dass ich irgendwann mal bei dem Torhüter von Real Salt Lake angerufen habe, nachdem er 25 Mal immer zur linken Seite gesprungen ist und ihm dann gesagt habe, er soll bitte einmal zur rechten Seite springen. Das hat er dann gemacht, da schoss Rove auch hin und dann war es gehalten. Aber ja, dass ein Team, was keinen einzigen Torschuss in über 120 Minuten inklusive Nachspielzeit hat, trotzdem noch gewinnt, ist schon sehr beeindruckend. Sagt aber auch sehr viel darüber auf, aus, wie stark die Verteidigung oder wie stark der Gesamtkomplex sozusagen da stand. Das ganze Spiel über, das muss man ihnen auch lassen.
Aber das Spiel war nicht gut.
Ja, das Spiel war furchtbar. Also
das, was ich gesehen habe, das war furchtbar. Und es hat eigentlich, wenn ich ehrlich bin, es hätten beide Teams nicht verdient gehabt, bei dir zu kommen. Ich meine, klar, Sonos hat ein paar Torschüsse und so weiter, aber was sie stellenweise gemacht haben, nein. Also, bei allem Respekt, ich meine, da hätte es selbst Vancouver mehr verdient gehabt oder Atlanta, die ja ausgeschieden sind. Aber bei dem Spiel wirklich, muss man eigentlich sagen, beide bis hierhin, aber nicht weiter, weil ihr scheiße gespielt habt.
Ich habe ja auch nur deshalb bei Okoa angerufen, damit das Spiel endlich mal ein Ende hat. Man hat gesehen, er springt immer nach links, die Spieler schießen fast immer nach rechts. Und ich wollte einfach, dass es aufhört, weil es so furchtbar war. Das Spiel würde wahrscheinlich heute noch laufen, wenn er nicht einmal irgendwann gesprungen wäre.
Also war das dein Verdienst?
Selbstverständlich.
Aber was ich noch anmerken möchte, dass Michi bitte ins Phrasenschwein noch einzahlt. Also da war eine Phrase wieder dabei, die ging unter die Haut. Und unsere guten Schnitzel, die finanzieren sich ja nicht von selber. So. Ja, sonst, Bobby Wood hat auch noch getroffen, das muss man auch noch anmerken.
Ein Elfmeter.
Das ist eh der Grund, das ist Grund genug, gegen Salt Lake auszuschauen. Wenn Bobby fucking Wood trifft, dann kannst du gerade dein ganzes Franchise auflösen. Ich glaube, ich werde das einfach Galaxy-Fan.
Der eine Elfmeter. Jetzt wird's ja ganz böse. Der eine Elfmeter von Real Salt Lake, ich weiß schon gar nicht mehr, wer ihn geschossen hatte, ist tatsächlich sogar auch gehalten worden. Das Problem war aber, dass Frey einfach schon viel zu früh die Linie verlassen hatte und nach vorne gegangen ist und dementsprechend der Elfmeter
dann. Da muss man sich nicht so anstellen.
Wurde. Nee, es war schon eindeutig.
Ganz ehrlich, da muss man sich jetzt aber auch nicht so anstellen, ich meine.
Erinnerst du dich an das eine Spiel, wo gegen die Red Bulls der eine Elfmeter so gefühlt 25 Mal wiederholt wurde, weil er nur um Millimeter die Linie verlassen hatte? Da war.
Hast du zu Recht im Zweifel gegen die Red Bulls?
Da war Frey in dem Vergleich dazu 10 Meter
im
draußen.
Im Zweifel für die Sonas und gegen die Red Bulls, wenn ich bitten darf.
Ne, wir können uns das Spiel
Nein,
jetzt
hast,
zusammen
du hast,
im Fernsehen ansehen.
Beide du hast natürlich recht, Anne. Da kein Thema. Ich meine, ich sag ja nur Orlando gegen New York City FC letztes Jahr, als.
Das war die Definition von Elfmeterschießen.
Ins Tor musste.
Das war von daher, echt. Also das beste Elfmeterschießen meines Lebens. Und mit diesen Worten machen wir jetzt eine kurze Werbeunterbrechung. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Und ja, 4 spannende Partien, beziehungsweise 3 spannende Partien stehen an. Eins war nämlich schon die Rapids gegen die Timbers. Anne hat es vorhin kurz angesprochen. Zudem spielt Kansas gegen Salt Lake, Philadelphia gegen Nashville und die Refs gegen New York City FC. Anne, dann darfst du gleich mal Rapids gegen die Timbers ansprechen.
Dann darf ich jetzt endlich das Spiel machen, weil das andere Spiel gegen Minnesota, das war ja so eindeutig, da dachte ich ja gar nicht, dass wir darüber überhaupt noch reden wollen. Nee, wie vorhin schon mal angedeutet, ich fand an sich was eigentlich relativ ausgeglichen, aber zwischenzeitlich hatte ich so den Eindruck, sind die Rapids ein bisschen stärker. Am Ende haben sich aber doch die Timbers durchgesetzt. Mit einem Tor in der 90. Minute, muss man dazu aber auch sagen. Es ging dann auch heiß her. Es gab noch eine rote Karte für die Timbers. Und klar, man hat dann auch noch versucht, so ein bisschen das Spiel da über die Zeit zu bringen. Aber an sich war das in Ordnung so. Man hat, finde ich, auch bei den Rapids durchaus gemerkt, dass da die Pause, dadurch, dass sie Seed Number One in der Conference waren, hatten sie ja eine Woche mehr Pause, beziehungsweise war es sogar fast ein bisschen mehr, weil das Spiel so spät war. Das hat man schon gemerkt irgendwie. Von daher, ja, ging das völlig in Ordnung für die Timbers. Und die Timbers dürfen dann jetzt eine Runde weiterziehen. Für die Rapids war es das jetzt. Aber auch die Rapids haben einen super Job in dieser Saison gemacht. Und da kann man eigentlich hoffnungsvoll in die nächste Saison rangehen, dass sie wieder in die Playoffs kommen. Dann mit ein bisschen mehr Erfahrung und vielleicht nicht als Seed Number One, wo du einfach die Spielpraxis verlierst, sondern dann mit ein bisschen mehr Power drin. Und dann klappt es auch fürs Conference Final. Da sind jetzt die Timbers und die warten dann auf den Gegner von Real Salt Lake gegen Sporting.
Also auf Sporting. Ja, jetzt mache ich schon den Daniel, das kann nicht böse enden.
Ich wollte gerade sagen, ich schreibe mich hier schon mal, dass er eine Sprachnachricht fertig machen soll.
ja, ich habe das Spiel auch gesehen. Muss auch sagen, für mich war es auch sehr ausgeglichen, aber ausgeglichen auf einem schwachen Niveau. Also fand ich jetzt nichts Besonderes. Oh, ja, es gab mal Phasen, da waren die ein bisschen stärker, die anderen. Im Großen und Ganzen vielleicht, wie Anne sagte, die Rapids ein Ticken, aber nicht wirklich, meiner Meinung nach. Also ich fand es sehr ausgeglichen. Das späte Tor. Ich habe es mit einem Timbers-Fan geguckt oder Sympathisant besser gesagt. Und ja, da wurde es kurz ein bisschen laut. Die rote Karte danach war mega unnötig. Ich weiß nicht. Asprila langt da halt mit der Hand an den Hals oder umschlingt mit der Hand so den Kopf ein bisschen. War ein bisschen blöd, aber auch der Gegenspieler von den Rapids, ich weiß nicht, wer es war, hätte meiner Meinung nach auch eine Karte bekommen müssen, weil er auch ein bisschen geschuckt hat und alles. Also zumindest gelb. Ja, aber gab es jetzt nur was gegen die Timbers. Es ist einfach dumm. Ja, ich weiß nicht, du führst in der Nachspielzeit, du fehlst jetzt halt im Conference Final. Weiß nicht, einfach dumm gewesen.
Aber vielleicht war auch das der Punkt. Vielleicht hat er gar keinen Bock, gegen Real Salt Lake oder Sporting zu spielen und dachte sich so, ey, wenn ich jetzt nicht eine rote Karte kriege, dann muss ich da nächste Woche wieder ran.
Ich habe meinen Urlaub schon gebucht.
Genau, ich habe den Urlaub doch schon gebucht. Ich habe keine Reiserücktrittsversicherung. Nee, das geht nicht.
Verdammt, Mabiala hat das Tor gemacht. Der durchkreuzt mir die Pläne. Ja, das kann der einzige Grund wahrscheinlich gewesen sein. Wir sind da was auf der Spur, Leute. Bleibt dran. Ja, wie gesagt, ja, die Pause tat den Rapids nicht so gut. Hat man auch in der Vergangenheit immer wieder mal gesehen, dass solche Teams strauchelten. Deswegen bin ich auch gespannt, wie die Refs performen, die am 1.12. am Mittwoch spielen. Ich weiß jetzt nicht,
gegen
wie aktuell das sein wird, ob die, wenn die Folge draußen sind, schon gespielt hat oder nicht. Aber ich glaube noch.
Sie haben dann noch nicht gespielt.
Von dem her, genau. Dann werden wir uns überraschen lassen. Denn sie haben ja nochmal eine ganze Woche mehr Pause wie die Rapids, also schon fast 2 Wochen. Mal schauen, ob das zum Hindernis wird. Im Großen und Ganzen sehe ich die Refs ein bisschen stabiler als die Rapids. Aber ja, mal gucken. Was denkt ihr? Wer gewinnt? Refs oder New York?
New York. Hat einfach den einfachen Grund, dass New York ein Spiel schon gemacht hat, Entschuldigung. Und deswegen einfach in diesem Flow ist, wir hatten den letzten Spieltag, dann kam die Länderspielpause, dann kam die erste Runde und dann kommt jetzt das Spiel. Das sind 3 Wochen ungefähr oder 18 Tage, die Refs nicht gespielt haben. Es ist ein halber Monat, es ist verdammt viel Zeit. Wenn du da nicht in deinem Spielfluss drin bist, dann kann dir das dermaßen zum Verhängnis werden. Und das wird's auch.
Also, da gibt's eigentlich nur eine klare Antwort. Natürlich werden die Refs gewinnen, einfach weil sie die Pause sehr, sehr gut dafür genutzt haben, den Gegner zu analysieren. Sie wissen jeden einzelnen Schritt, den jeder Spieler aus dem Team machen wird. Sie sind besser als jede KI darauf vorbereitet. Es ist sich eine super krasse Taktik überlegt worden. Und am Ende wird der New York City FC einfach dumm aus der Wäsche schauen. Zumal sie ja auch auswärts spielen müssen. Okay, gut, bei einem Team, was kein eigenes Stadion hat, ist das jetzt nichts Neues. Aber da wird nicht viel zurande kommen. Sondern die Refs, die machen das. Refs, ich zähle auf euch.
Ich hoffe auch auf die Refs. Einfach, weil ich sie lieber eine Runde weitersehen würde. Aber ja, ich habe da auch ein bisschen meine Zweifel dran, weil New York eben, wie Daniel sagt, den besseren Flow hat. Aber ich gehe mal mit den Refs, auch wenn ich ein bisschen dran zweifle. Dann Kansas Salt Lake, wer macht's?
Übrigens, mir ist was Witziges aufgefallen. Klar, wusste ich eigentlich schon vorher, aber das ist mir jetzt in den Playoffs extrem aufgefallen. Sowohl bei den Seattle-Fans wie auch bei den Sporting-Fans hängt bei beiden im Stadion drin Welcome to the und dann Farbe Hell. Also Blue Hell, Green Hell. Wahnsinnig kreativ. Und allein deshalb sage ich schon, Real Salt Lake macht das.
Ey, das hängt bei uns schon seit über 10 Jahren.
Ja, bei Seattle hängt es auch schon so super lange, aber das ist halt. Oh.
Ich gehe mit Sporting einfach aus dem Grund, nicht, dass ich sie lieber mag oder so, sondern weil Salt Lake, wenn sie gewinnen würden, nach Portland müssten und Auswärtsspiel hätten. Somit hat Portland selber das Auswärtsspiel in Kansas und ein Heimspiel ist enorm wichtig in der MLS. Und ich würde denen eher zutrauen, das Heimspiel zu gewinnen, als ein Auswärtsspiel. Von daher gehe ich mit Kansas.
Ja. Okay, Salt Lake gewinnt das Spiel sogar ohne Ballberührung.
Ja, ich muss auch mit Kansas gehen. Ist ja mein Team. Gegen Salt Lake möchte ich jetzt auch ungern rausfliegen. Ich sag mal so, wenn ich irgendwo rausfliege, dann lieber gegen so Teams wie Seattle oder Timbers oder was weiß ich, die ein bisschen auch ein Standing haben. Das klingt jetzt böse. Ich meine halt damit einfach, weil das größere Teams sind, die einfach regelmäßig auch Playoffs sind. Salt Lake ist halt für mich jetzt, klar, ist ein starkes Team, abgesehen vom letzten Spiel jetzt. Aber das ist jetzt kein Team, das regelmäßig Playoffs macht oder so besonders stark ist. Und da ist halt Kansas einfach der Favorit. Und da möchte ich nicht rausfliegen. Da verliere ich dann lieber gegen Nashville im Finale oder so. Ja, apropos Nashville, die spielen auswärts in Philadelphia. Wer macht's da?
Nashville, eindeutig. So wie Philly gespielt hat, macht das eindeutig Nashville. Hani Mukhtar macht da 3 Tore, fertig ist das Bier.
Gehe ich mit.
Ich gehe auch mit Nashville. Immerhin habe ich die ins Finale getippt. Hat Daniel nicht sogar die Rapids auf den MLS-Sieg getippt oder warst du das?
Nein, ich war das, aber natürlich aus Witz, dass die Rapids nicht den MLS-Cup holen, war ist jedem klar.
Das kann jetzt aber jeder behaupten.
Wär schon witzig gewesen, wenn sie es gemacht hätten. So ein Team, was einfach gar keiner auf dem Schirm hat. Ist immer viel witziger.
Tja, somit hast du den ersten falschen Tipp. Wir hätten wetten sollen, verdammt.
Ja, dann hätte ich nicht auf die Rapids gesetzt.
Ja, apropos richtigen und falschen Tipps, da gibt's dann in der nächsten Folge auch noch etwas. Da sieht's vielleicht für Anne etwas besser aus. Ja, dann habt ihr sonst noch was zu MLS? Daniel?
Nein.
Der hat die MLS schon gelöscht.
Ja, ja, verständlich. Ja, gut, dann bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook. MLS Supporters Germany oder US Soccer News. Kommt gern auf unseren Discord. Link ist wie immer in der Folgenbeschreibung. Oder teilt uns gern mal eure Tipps mit für die restlichen Spiele. Was ihr denkt, wie die Spiele ausgehen, wer es vielleicht sogar den Cup eurer Meinung nach gewinnt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder in alter, neuer Frische. Und einen schönen Advent oder eine schöne Weihnachtsvorzeit euch allen.
Bis dahin, bye bye.
Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.